Ja, vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf. Und ihr habt als Gemeinde die Predigtreihe angefangen durch den ersten Korintherbrief und ich darf mich da einfach anschließen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt ja Menschen, die lernen durch andere, indem sie andere Beispiele bekommen und so schauen sie, was macht Sinn und was macht wenig Sinn. Dann gibt es aber die große Masse der Menschen, die lernt durch selber erfahren. Und ich möchte euch heute einfach die Gemeinde in Korinth vorstellen und sie würde uns eigentlich einfach ein Beispiel geben, wie man vielleicht Dinge macht oder Dinge nicht macht, damit diese Gemeinde hier in Beul ja nicht gezwungen ist, alles selber zu erleben. Das ist so die große Herausforderung. Aber wenn man so Kirchengeschichte liest, stellt man fest, die meisten Gemeinden haben irgendwie auch das Bedürfnis, alles selber erleben zu wollen. Und jede Schwierigkeit, die man hätte eigentlich durch andere Gemeinden schon lernen dürfen, hat man irgendwie doch gesagt, ja, wir sind schlauer, wir sind klüger, wir können das schon alles selber. Und man wunderte sich dann plötzlich, dass man doch genau da ist, wo man eigentlich nicht hinkommen wollte. Deswegen heute die Gemeinde in Korinth, die ihr euch auch letzten Sonntag schon angeschaut habt, sie hatten ein Problem und wir schauen uns dieses Problem an. Wir schauen uns die Folgen dieses Problems an und wir schauen uns dann auch am Ende auch die Lösung an, wie man aus dieser Situation eigentlich rauskommen könnte. Das Problem in der Gemeinde, 1. Korinther 1, Vers 12, ich möchte euch einfach einladen, die ihr die Bibel dabei habt, auf Papier oder auf dem Handy, dass ihr sie einfach mit aufschlägt. 1. Korinther 1, Vers 12, da heißt es, ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. In der Gemeinde gab es Grüppchenbildungen. Und ich denke, diese Problematik kennt jeder. Sobald eine Gruppe größer ist wie 6, 7, 8 Leute, entstehen einzelne Gruppen. Und in der Gemeinde ist das auch ein bekanntes Problem. Jeder, der schon mal erlebt hat, neu in eine Gemeinde zu kommen, konnte nach dem 3., 4. Mal sagen, okay, da ist eine Gruppe, da ist eine Gruppe, da ist eine Gruppe. Es sind die Familiengruppen, es sind die Interessengruppen, es sind wirklich einfach Gruppen, die da zusammenkommen. Eine Gemeinde teilt sich in verschiedene Gruppen auf. Und jetzt ist natürlich die Frage, die dann natürlich dann entstehen kann, ist, wenn dann die einzelnen Gruppen in der Gemeinde immer geschlossener werden, immer selbstständiger werden, entstehen plötzlich aus einer Gemeinde mehrere Gemeinden, weil eine Gemeinde nicht mehr funktioniert. Die einen sagen, ich gehöre dazu. Die anderen sagen, ich gehöre dazu. Und dann kommt es, ähnlich wie es oft passiert, dass sich Gemeinden trennen. Spaltungen ist ja so ein bekannter Begriff. Gemeinden, die vorher eine Gemeinde sind, sind plötzlich zwei Gemeinden. Und ich hatte immer, als ich bin in Russland geboren, nach Deutschland gekommen und hatte immer gedacht, das wäre so ein russlandsdeutsches Problem, dass Gemeinden irgendwie nicht miteinander können und musste dann natürlich wir wohnen ja jetzt auch schon sehr lange in Deutschland und man hat auch die deutschen Kirchenlandschaften kennengelernt und gemerkt, nein, das ist kein reserviertes russlandsdeutsches Problem. Das ist ein generelles Problem. Die deutschen Gemeinden, die spanischen Gemeinden, die chinesischen Gemeinden, alle haben das gleiche Problem, dass plötzlich eine Gemeinde, die gut funktioniert hat, plötzlich nicht mehr gut funktioniert. Und plötzlich waren es zwei Gemeinden. Und manchmal ist es schockierend. Jemand hatte mal gesagt, es gibt ja viele Menschen, die nach Kanada auswandern und in einer Stadt gibt es so viele Gemeinden wie Einwohner. Weil man einfach nicht gelernt hat, miteinander unterwegs zu sein. Doch wie ist es passiert? Diese Gruppenbildung. Warum ist es passiert? Wir lesen in den Versen 12 und 17. Ich lese den Vers 12 nochmal. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Das heißt, die Gemeinde hatte irgendwann mal, das einzelne Gemeindemitglied hat irgendwann mal sich entschieden, ich positioniere mich. Ihr habt ja hier in der Gemeinde das große Vorrecht, drei Älteste oder Pastoren zu haben. Und die Idee der drei Pastoren ist ja, oder der mehreren Pastoren in der Gemeinde ist, dass jeder Einzelne in der Gemeinde jemanden hat, den er sympathischer findet. Klingt jetzt banal, aber ist einfach so. Und er geht lieber dahin oder lieber dahin. Jetzt ist es so, ihr habt Eugen, Fabian und Robert. Und sie erleben auch schon, dass ihr gewisse Fangemeinden um euch herum habt. Manche gehen lieber zum Eugen, manche gehen lieber zum Fabian, manche gehen lieber zu Robert. Und manche sind so fromm, sie gehen lieber zu Christus und zu keinem von den drei. Das heißt, für jeden ist irgendetwas da. Und jetzt werden diejenigen bestürmt. Schau mal, wenn du dich doch durchsetzen könntest, dann würde es in der Gemeinde doch viel besser laufen. Robert, Eugen und Fabi haben kein Problem miteinander. Aber es entsteht ein Problem, weil die Gemeindemitglieder zu den jeweiligen hingehen und ihnen erklären, wie toll sie sind, wie schön es doch wäre, wenn sie alleine regieren würden und wie toll alles in der Entwicklung der Evangelisation laufen würde, wenn sie sich nicht miteinander absprechen und nicht abstimmen müssten, Kompromisse schließen, alles, was ja dazugehört, wenn man mehrere Menschen miteinander hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, und es ist ja auch nichts dagegen. Ich habe ja auch drei Kinder. Und unsere Kinder wissen ja, wenn sie etwas erreichen wollen, zu wem sie hingehen. Wollen sie Geld und Übernachtung bei irgendjemand anderen, kommen sie zu mir. Wollen sie Fürsorge, Trost und Streicheleinheiten, gehen sie zu meiner Frau. Ist das jetzt falsch, dass die Kinder wissen, an wen sie sich wenden sollen? Nein, eigentlich ist es doch intelligent. Jetzt ist natürlich nur das Problem, wenn meine Frau und ich uns dahin hinleiten lassen, dass wir sagen, der Einzelne weiß besser, was für die Kinder ist, wie der andere. Und so entstehen dann natürlich Probleme, die nicht sein müssten, weil die Eltern plötzlich statt miteinander gegeneinander arbeiten. Und so ist aus einer Sache etwas entstanden, was man eigentlich nie gewollt hatte. Man hat angefangen, innerhalb der Gemeinde Menschen höher zu halten wie andere. Und liebe Gemeinde hier in Bonn-Beul, ihr seid auch nicht davor geschützt. Denn so wie wir Kinder wussten, wie wir zu unseren Eltern gehen, bei wem wir eher das bekommen, was wir wollen, so weiß auch jeder in der Gemeinde, zu wem er gehen soll, wenn er etwas bekommen möchte. Ihr kennt Eugen, ihr kennt Fabian, ihr kennt Robert, ihr wisst um ihre Interessen, ihr wisst um ihre Vorlieben, ihr wisst, wie ihr sie auf eure Seite kriegt. Und es spricht ja auch für euch, wenn ihr das wisst. Es wäre ja schlimm, wenn ihr Älteste habt, wo ihr denkt, keine Ahnung, was sie denken. Ich weiß ja nicht, was sie wollen. Und wenn ihr lang genug mit ihnen unterwegs seid, könnt ihr auch die Unterschiede zwischen denen feststellen. Ihr wisst, was bei dem anderen mehr, welche Worte. Und es ist Familie, Gemeinde ist ja Familie und es ist völlig normal. Und somit hat die Gemeinde in Korinth ein Problem. Das Problem bestand darin, dass sie Menschen verehrten. Die Folge daraus war, dass sie am Ende getrennte Wege gehen. Wir haben die Gemeindegeschichte in Korinth nicht weiter. Nur das ist etwas, was man in der Kirchengeschichte immer wieder feststellt, dass Menschen dann gedacht haben, na gut, wenn ihr denkt, dass ich besser bin wie die anderen, dann kommt und folgt mir nach. Und die Gemeinde in Korinth hatte vier Gruppen. möchte diese vier Gruppen euch kurz vorstellen. Es ist erstmal Paulus. Paulus, der Gründer dieser Gemeinde. Paulus, der die Gemeinde gestartet hat. Der die ersten Menschen zum Glauben geführt hat. Ein Mensch, der sich für diese Gemeinde geopfert hat. Dann kommt Apollos. Apollos ist der Prediger schlechthin. Er ist der Rhetoriker. Er ist der, der wirklich, wo man 45 Minuten zuhört und das Gefühl hat, es sind 10. Bei Paulus hat man eher das Gefühl, er hat 10 Minuten geredet, aber gefühlt waren es 45. Ich denke, ihr kennt ja auch eure Prediger und wisst, oh Mann, das wird lang, obwohl es gleich lang ist wie anders. Apollos war der Begabtere. Er war der Redner. Er war derjenige, der die Menschen mitnehmen konnte. Er war derjenige, wo man gedacht hat, wenn nur der jeden Sonntag predigen würde, dann wäre das hier alles schön. Die dritte Person ist Kephas oder Petrus. Das ist natürlich der Fels. Er war mit Jesus unterwegs. Das konnte weder Paulus noch Apollos mitsagen. Er war mit Jesus unterwegs, er hat zwar Jesus verleugnet, Jesus hat ihn wieder zurückgenommen. Und was Petrus setzt, ist, das passiert. Petrus ist derjenige, der vorangeht. Petrus ist derjenige, der keine Angst hat. Petrus ist derjenige, an dem man sich richtig gut festhalten kann, wenn es schwierig wird. Und dann gibt es noch die vierte Gruppe. Und manche mögen gerne dahin neigen, dass man sagt, ja, das sind die Richtigen. Aber eigentlich ist diese Gruppe da drin, dass sie sagt, ich anerkenne meine Autoritäten so nicht, die Gott mir gegeben hat. Ich bin außerhalb dieser Autoritäten. Jede Gemeinde hat ja Älteste. Und dann gibt es in der Gemeinde Menschen, die sagen, die haben mir nichts zu sagen, nur Jesus hat mir was zu sagen. Man möchte auch natürlich meinen, das sind die extrem fromm, aber eigentlich sind das die, die Christus als Vorwand nehmen, auf niemanden zu hören. Und die gibt's auch. Und es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt überrascht sind und denken, oh Mann, wie kann das alles in einer Gemeinde sein? Ich bin so dankbar, dass wir diese Briefe haben, wo man einfach merkt, die Probleme von damals sind die gleichen wie heute. Und auch jede Gemeinde hat bei sich irgendjemanden, der kommt und die Gemeindeleitung sagt, der Gottesdienst beginnt um 10.30 Uhr. Ich weiß nicht, warum ihr 10.30 Uhr, wir in Bonn-Hartberg haben 10. Also ich weiß es nicht, aber ihr habt euch dies entschieden. Und jetzt kommt jemand und der würde gerne um 9.30 Uhr den Gottesdienst haben. Und er sagt, lieber Robert, lieber Fabian, lieber Eugen, wo steht's geschrieben, dass Gottesdienst um 10.30 Uhr ist? Nirgendwo. Ja, ich habe die Eingebung von Gott, 9.30 Uhr wäre besser. Und man merkt, lieb gemeint, und doch führt es zu Herausforderungen. Deswegen, wenn Menschen sagen, wir sind in einer Gemeinde und nur Christus ist unsere Autorität, muss man natürlich auch mal das zweite Mal nachhaken, ist es nur Christus? Denn wenn sie Christus nachfolgen, Christus hat Älteste in die Gemeinde hineingestellt. Und doch merkt man das auch immer wieder in Kirchengeschichte, dass Menschen sich einfach gar keine Autorität unterordnen wollten und deswegen gerne Christus herangeführt haben, weil er ist nicht da. Er ist nicht sichtbar. Mit dem muss man sich nicht auseinandersetzen. Und so stellt man fest, vier Interessengruppen in einer Gemeinde. Ich würde jetzt gerne eine Umfrage machen, aber ihr werdet wahrscheinlich nicht mitmachen, wer für Robert, Eugen und Fabi ist. Aber ich hoffe, ihr versteht eigentlich die Situation, die da ist. Und es ist nicht schlimm. Das Schlimme beginnt erst, wenn diese drei Leute anfangen, in ihrem Herzen zu denken, ja, das stimmt. Wenn ich alleine das Sagen hätte, dann würde es besser laufen. Jeder, der schon in einer Sitzung war, wo drei, vier Leute gleichgestellt waren, sie gehen frustriert nach Hause. Man hat eine Idee und ich bin auch jemand, der gerne neuen Ideen entgegenbringt und ich erwarte eigentlich nur ein begeistertes Ja. Die häufigste Antwort ist, darüber hast du noch nicht nachgedacht und was ist, wenn wir das machen? Und dann am Ende denkt man, Leute, ihr müsst doch nicht meine Idee kaputt machen. Ihr müsst mich unterstützen, aber man stellt fest, dass Gott ja auch den anderen Verstand und Heiligen Geist gegeben hat. Und erst im Gespräch miteinander stellt man fest, was vielleicht das Gute füreinander ist. Ja, sicherlich, in der Politik schauen wir nach Deutschland und denken, oh, armes Deutschland, wie schön wäre es doch, wenn wir so einen Putin hätten oder irgendeinen aus China, der das sagen hätte, vielleicht auch jemanden wie Trump. Und man denkt, ja, eine starke Person. Ich glaube, unsere Geschichte zeigt, dass es nie gut kam, wenn einer das Sagen hatte. Und deswegen ist immer die Frage, was möchte man, dass die Gemeinde sich den Einzelnen lieber dahin oder dahin? Das machen wir Kinder mit den Eltern. Das ist noch nicht mal böse. Das Schlimme wird wirklich, wenn der einzelne Person sagt, ja, das stimmt. Wenn ich alleine das Sagen hätte, dann würde es besser laufen. Und das ist ja das Problem, wie Spaltungen entstehen. Sie entstehen darin, dass Menschen zu einer Person laufen, dieser Person ein Gefühl geben, das Besonderes zu sein und diese Person dann in ihrem Leben irgendwann mal die Entscheidung trifft, ja, dann bin ich der Besondere. Aber es geht sogar noch weiter. Jeder, der schon länger in der Gemeindearbeit ist, weiß, wenn man zum Beispiel einer Person die Jungscha, Teenie oder Jugend anvertraut, dann hat sie eine Aufgabe. Und es ist logisch, dass die Jugendlichen dann zum Jugendleiter gehen oder die Teens zum Teenie-Leiter. Schwierig wird es ja erst, wenn dann der Teenie-Leiter denkt, die gehören mir. Und ich muss sie vor der Gemeindeleitung schützen. Und dann denkt man, irgendwas ist wieder falsch gelaufen. Wir sind alle, haben etwas anvertraut bekommen. Der Älteste, der Jugendleiter, der Teenie-Leiter, nämlich etwas zu verwalten, was nicht uns gehört, sondern Gott. Und wenn wir aber anfangen zu denken, das gehört mir, dann haben wir ein Problem. Oder ich rette die Leute. Oder ich bin derjenige, der gut für die Menschen ist. Dann haben wir einfach ein hausgemachtes Problem und das Ergebnis wird einfach sein, dass es zu einer Trennung kommt. Und man merkt ja auch in Beziehungen, die Trennung ist ja nur das Ergebnis von vielen Problemen, die vorher gewesen sind. Und deswegen kommt Paulus und sagt, liebe Leute, ihr habt ein richtig, richtig großes Problem. Wenn ihr weitermacht, wird es herausfordernd. Und es gibt nicht eine Korinther-Gemeinde, sondern es gibt 4 Korinther-Gemeinden. Und das ist die Frage, will man das? Und jetzt ist natürlich die Frage auch für uns, ja, was ist denn die Lösung? Und Paulus ist ja nicht jemand, der nur Probleme aufzeigt, sondern der auch den Lösungsweg zeigt. Und er sagt, das Problem ist ja Verehrung menschlicher Weisheit. Und die Lösung in Vers 31 lautet, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Das heißt, liebe Gemeinde hier in Bonn-Beul, der Text sagt uns, ja, es ist gut, wenn wir Älteste haben, es ist gut, wenn wir denken, ich kann zu dem oder zu dem gehen. Aber wenn wir jemanden hochhalten, dann soll es Jesus Christus sein. Und darum soll es jetzt einfach in dem nächsten Punkt gehen, wo Paulus sagt, menschliche Weisheit ist nicht der Lösungsansatz, sondern göttliche Weisheit. Und menschliche Weisheit wird ja hier im ersten Korintherbrief beschrieben mit guten rhetorischen Dingen, von etwas, wo man einen Wow-Effekt hatte, wenn man dieser Person hört. Und die Frage, die sich ja einfach stellt, was ist denn die göttliche Weisheit? Und die möchte ich euch heute mitgeben. Denn Paulus schreibt, die Verse 17 und 19, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen. Nicht mit klugen Worten, damit nicht das Kreuz Christi zunichte werde. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Das Wort vom Kreuz. Es wurde hier heute schon kurz angekündigt in diesem Live on Stage. mit der Idee, Menschen zu Jesus zu bringen. Aber wenn ihr jetzt diesen Begriff hört, das Wort vom Kreuz, wir haben ja hier das Kreuz auch hier, worum geht es? Und Paulus setzt gewisse Dinge voraus. Es ist das Evangelium. Es ist die frohe Botschaft, die wir den Menschen weitergeben. Nämlich, du als Mensch ohne Jesus Christus bist ein Sünder und wirst verloren gehen. Denn sie sind allemal Sünder und der mangelnden Ruhms, den sie bei Gott haben sollten, sagt Paulus. Du bist ein Sünder und ohne Jesus Christus gehst du verloren. Aber Gott liebt dich und er möchte dich retten. Er möchte, dass du Vergebung der Schuld bekommst, dass du die Hoffnung für die Ewigkeit hast, dass du wirklich ein reines Gewissen bekommst. Und deshalb hat er seinen Sohn Jesus am Kreuz sterben lassen, um deine Sünde zu büßen. Jesus starb für dich. Und das Angebot ist, glaube daran und du wirst gerettet werden. Das ist die Botschaft, die wir als Kirchgemeinden haben. Das ist, warum wir eine Daseinsberechtigung haben. Wir haben den Auftrag, das Wort vom Kreuz zu verkündigen. Und viele von euch, die ja schon mit Jesus unterwegs sind, haben ja genau dieser Botschaft geglaubt. Ihnen war es vielleicht sogar egal, sie kannten den Prediger noch nicht mal, der ihnen das weitergegeben hat. Sie kannten ihn nicht persönlich, wussten vielleicht nur seinen Namen von der Einladung, aber es war nicht der Prediger, der das Ausschlaggebende war, sondern es war die Botschaft, die angekommen ist. Und hier merkt man diesen kleinen Umkehrschluss, wenn man dann länger in einer Gemeinde ist, denkt man, dass der Prediger das Wichtigere ist und nicht mehr die Botschaft. Und Paulus möchte einfach wieder korrigieren und sagen, egal wie ein Mensch heißt, die Botschaft ist das Ausschlaggebende. Und leider erlebt man auch immer wieder, auch in unserer heutigen Zeit, dass man, wenn man einer Predigt zugehört hat, wo man einfach dachte, um was geht's? Es war eine sehr gute Selbstinszenierung. Aber wo war der Inhalt? Und deswegen ist auch für mich hier eigentlich die Frage auch an euch, liebe Gemeinde in Bonn-Beul, ist das Wort vom Kreuz noch das, was euch antreibt? Den Menschen von Jesus zu erzählen. Sicher, der Dezember ist noch weit. Ich hoffe für euch, dass ihr nicht nur bis zum Dezember hin wartet, sondern dass ihr auch den Juni, Juli, August, September, Oktober, November auch nutzt, um von Jesus zu erzählen. Und ich weiß, dass ihr es auch tut. Ich möchte euch nur einfach motivieren, dass ihr im Dezember, klar, in dieser Großveranstaltung, aber bis dahin, den Menschen um euch herum von Jesus zu erzählen. Und das ist ja die große Herausforderung, die wir haben. Weil die Menschen wollen dieser Botschaft nicht hören. Sie halten sie für dumm oder Torheit, wie es hier in der Übersetzung heißt. Es ist keine Botschaft, wo Leute denken, das klingt sehr intelligent. Sondern jemand, der am Kreuz für dich stirbt. Wir haben ja in Deutschland, ist jetzt wieder ein bisschen ruhiger geworden, aber es gab ja eine Zeit, wo diese ganze Kreuzesdiskussion war. Die Kreuze aus den Räumen rauszubringen. Warum? Weil das die Leute stört. Und wir als Christen denken, oh, wie können die nur? Ja, sie können. Es hat schon damals genervt und es nervt auch heute. Menschen, die das Kreuz sehen, es ist nicht so, dass sie Glücksgefühle bekommen. Sie werden ja an etwas erinnert. Jesus starb für sie, weil sie Sünder sind. Wer will das schon sehen? Und deswegen ist auch unsere Aufgabe heute, ob in guten oder in schlechten rhetorisch, ob in guten Deutsch oder im schlechten Deutsch, das ist nicht so kompliziert, dem anderen zu sagen, du brauchst Jesus, weil du ein Sünder bist und weil Jesus für dich gestorben ist. Und wenn du Jesus nicht annimmst, wirst du verloren gehen. Und ich fand das so, ja, erschreckend. Ich bin immer ehrenamtlich auf der Palliativstation und biete den Leuten nachher an, auch immer wieder zu beten. Und dann hatte ich eine Person, wo ich einfach gedacht habe, hier wird das Beten voll einfach sein. Evangelische Presbyterin. Und sie hat von Jesus, ich habe von Jesus und habe mir so zurechtgemalt, das wird echt entspannt. Und dann habe ich ihr gesagt, soll man noch zum Abschluss beten? Und dann sagte sie, ich war völlig perplex, ja, meine Betreuerin hat gesagt, ich soll mit meinem Körper sprechen. Also nicht mit Gott, sondern mit meinem Körper. Und ich habe einfach gedacht, ja, klingt gut. Und bin raus, ohne mit ihr gebetet zu haben. Und so merkt man einfach, dass auch in unserem Land, wo Menschen in Kirchen tätig sind, heißt nicht automatisch, dass sie auch dem Inhalt nachfolgen. Und das ist etwas, was auch wir in unseren Räumlichkeiten Acht geben müssen. Wir haben eine Daseinsberechtigung als Kirche, solange wir die Botschaft vom Kreuz verkündigen. Wenn wir die Botschaft vom Kreuz durch soziale Projekte, durch Nächstenliebe, alles ersetzen, dann haben wir unsere Daseinsberechtigung verloren. Denn wenn wir uns alle lieb haben, aber Jesus nicht haben, gehen wir trotzdem verloren. Und das ist einfach eine Botschaft, die für uns klar sein muss. Und uns muss auch klar sein, es ist eine Botschaft, die in der Welt nicht positiv angenommen wird. Und deswegen möchte ich uns einfach mit Paulus wieder neu dahin einladen, dieser Botschaft wieder ein Ja zu geben. Gerade die, die wir schon länger mit Jesus unterwegs sind und dahin neigen, die Botschaft an eine Person zu koppeln, an einen unserer Lieblingsprediger oder dergleichen, dass wir da wieder dahin kommen, dass wir sagen, egal wer heute predigt, wenn er Jesus mitgebracht hat, möchte ich darauf hören. Deswegen ist die Lösung dieses Problems nicht auf die menschlichen Weisheiten, die super Rhetorik, all die Dinge, die uns in der Welt angeboten werden, zu hören, sondern auf die Botschaft. Jesus Christus starb für dich, damit du leben kannst. Und wenn man dann manchmal Biografien liest, dann stellt man fest, dass große Prediger sich bekehrt haben bei Männern, die wir heute nicht kennen, über die kein Buch geschrieben worden ist, die nicht irgendwie in Erscheinung getreten sind, sondern die einfach treu ihrer Aufgabe nachgekommen sind, ob im Großen oder im Kleinen, die Botschaft vom Kreuz zu verkündigen. Und deswegen möchte ich auch uns einfach einladen, du kannst vielleicht die Person sein, die die nächste Generation prägt. Ich weiß jetzt nicht, wer diesen Satz gesagt hat, aber die Person, die damals irgendeinen Präsidenten als Kleinkind gewiegt hat, hatte nicht gedacht, dass es irgendwann mal ein Präsident wird. Es gibt ja dieses Lied zu Weihnachten, Maria, ahntest du, dass dein kleiner Sohn. Und deswegen ist es auch gut, und ich habe mich auch riesig gefreut für die Kinder, die heute hier sind, denen wird etwas mit in den Weg gelegt, nämlich Jesus Christus. Und wer weiß, was aus diesen Kindern wird. Aber lasst uns diesem nicht aufhören, sondern diese göttliche Weisheit, und die göttliche Weisheit ist die Botschaft vom Kreuz, weitergeben. Und deswegen wendet Paulus das nochmal an in den Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Dort heißt es, auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredeten Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Paulus bringt uns eine Mathematik mit. Er sagt, die eigene Weisheit plus Jesus, der Gekreuzigte, minus eigene Kraft und minus seiner super Rhetorik ergibt den Glauben an Jesus Christus. Er nimmt alles raus, was den Menschen positiv irgendwie rüberbringen könnte. Paulus war ein sehr intelligenter Mann. Petrus sagt selber über ihn, dass in seinen Schriften gewisse Dinge einfach schwer zu verstehen sind, was Unwissende verdrehen. Wenn wir einen intelligenten Mann vor uns haben, dann ist es Paulus. Super Schulabbildung, gebildet in vielen Dingen. Und er sagt, meine Weisheit stelle ich hinten an. Wen möchte ich verkündigen? Jesus, den Gekreuzigten. Das ist das, wofür ich da bin. Das ist das, was ich möchte. Wie möchte ich ihn verkündigen? In eigener Kraft? Denn es heißt hier, ich war bei euch in Schwachheit und Furcht und mit großem Zittern. Jeder, der Verkündigung betreibt und vor Menschen steht, weiß, dass es etwas mit ihm macht. Und die Frage ist, auf was setze ich mein Vertrauen? Meine Gesundheit? Meine Redegewandtheit? Meine Ausstrahlung? Was ist, was mich antreibt? Und Paulus sagt, nichts davon. In Furcht und in Zittern. Und dann nicht mit überredeten Worten menschlicher Weisheit. Paulus benutzte nicht all die Stilmittel, die wir kennen. Er hatte nicht gedroht. Er hatte auch nicht eine Atmosphäre geschaffen, wo Leute gedacht haben, boah, jetzt muss ich mich. Sondern er sagte, ich möchte einfach das reden, was der Geist mir gerade zu reden gibt. Warum das alles? Und das ist jetzt das Wichtige, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Wort. Das Ziel von Paulus war, sich ganz in den Hintergrund zu stellen, dass die Menschen, wenn sie sich bekehren, dass sie sich zu Jesus bekehren und nicht zu dem Prediger. Und das ist jetzt auch die große Herausforderung auch für uns in unserem Jahr 2026. Wir möchten Menschen zu Jesus führen und nicht zu irgendwelchen anderen Personen. Und es gibt leider ganz viele, die sagen, ja, die und die Person hat mich enttäuscht, deswegen glaube ich nicht mehr. Und ich kann es nachvollziehen, denn jeder Mensch enttäuscht. Und wenn wir Menschen zu uns ziehen, dann haben wir ein Dilemma. Sie sind dann nicht bei Christus. Und wir müssen die Menschen zu Jesus Christus ziehen. Ich fand das so interessant, ein älterer Mann wurde zum Ältestenamt vorgeschlagen und er hatte ein Problem damit. Und er sagte dann, ja, wenn ich 100% kriege, dann mache ich das. Dann guckte ich den an und sagte, selbst Jesus hatte nicht 100% und du willst 100. Geht's noch? Ich habe seine Situation verstanden. Jeder von uns möchte 100% Anerkennung. Aber es geht doch nicht um 100% Anerkennung für mich. Es geht um 100% Anerkennung für Jesus Christus. Nachher hat er sich bei mir bedankt und ich habe gedacht, oh Mann, hast du wieder zu schnell geredet. Aber es war wirklich, wo man so diese menschliche Angst genommen hat und etwas kommuniziert hat, was man auch eigentlich so gar nicht meinte. Nur wenn jemand zuhört, denkt er, naja, der möchte wirklich. Bei 99% macht er diesen Dienst nicht. Sondern es geht darum, dass die Menschen zu Jesus kommen. Und wenn eine Gemeinde dir einen Dienst anvertraut, freu dich darum, mach diesen Dienst Gott zur Ehre. Ob in der Kinderstunde, ob in der Frauenarbeit, ihr habt Teenie-Jugend hier eingeblendet gehabt, in all euren Diensten, bindet Menschen nicht an euch, sondern bindet Menschen an Jesus Christus. Und was könnt ihr als Gemeinde jetzt daraus mitnehmen? Das Problem sind ja Spaltungen in der Gemeinde, die dadurch entstanden sind, dass menschliche Personen verehrt worden sind. Möchte ich euch jetzt ermutigen zu sagen, ignoriert Fabian, Robert und Eugen. Bloß nichts Nettes mehr zu ihnen sagen, dass sie nicht eingebildet werden. Das meine ich nicht. Jeder Älteste freut sich, wenn man ihm sagt, danke dir für deinen Dienst. Sondern ich möchte euch einfach Mut machen, dass ihr gemeinsam Jesus verehrt. Dass ihr, wenn ihr miteinander unterwegs seid, dass ihr euch gegenseitig sagt, lasst uns gemeinsam Jesus nachfolgen. Wenn Leute in die Seelsorge kommen, ihnen nicht das Gefühl gibt, du bist die Lösung, sondern diese Person nehmen und mit ihnen zu Jesus gehen. Denn er ist die Lösung. Wenn Menschen in Schwierigkeiten kommen, nicht ihnen das Gefühl geben, du weißt alle Antwort, sondern sie mitnehmen und zu sagen, wir gehen zu denen, der alle Antworten weiß, Jesus Christus. Und deswegen möchte ich euch einfach nur Mut machen, dass ihr eine Gemeinde weiterhin seid. Ihr habt euch diesen Brief ausgesucht und das ist die Botschaft von dem heutigen Sonntag. Lasst euch als Gemeinde nicht davon abbringen, Jesus die Ehre zu geben. Um ihn soll es gehen. Er rettet Menschen. Und wenn du in einem Dienst stehen darfst, dann freu dich. Aber nutze deinen Dienst, um auf Jesus hinzuweisen. Wenn du etwas möchtest, dann geh zu deinen Ältesten. Aber bete auch zeitgleich für sie, dass sie nicht in die Problematik kommen, sich darauf was einzubilden, sondern dass sie damit lernen, wie Eltern mit ihren Kindern das auch lernen müssen, in einen Austausch zu gehen und gemeinsam zu schauen, was das Beste fürs Kind ist. Und liebe Eltern, wenn eure Kinder euch gegeneinander ausspielen, dann sind sie einfach schlauer wie ihr. Aber sie machen es. Und es ist auch keine Straftat, dass sie es machen. Sondern die Straftat besteht darin, wenn Eltern nicht mehr miteinander reden und denken, dass sie besser sind wie der andere. So entstanden Spaltungen, so entstehen Spaltungen bis zum heutigen Tag. Und ich wünsche euch einfach, dass ihr eine Gemeinde seid, die Jesus Christus verherrlicht mit all dem, was sie tun. Amen. Ich würde gerne noch für euch beten und bitte euch nach Möglichkeit aufzustehen. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank, dass wir die frohe Botschaft weitergeben dürfen. Mit unterschiedlichen Menschen zu unterschiedlichen Zeiten. Aber du siehst die Herausforderungen, in denen wir auch immer wieder hineingeraten. Und so bitte ich dich für jeden Einzelnen von uns, dass du uns hilfst, nicht mehr von sich zu halten, wie es sich gehört, sondern dass wir wirklich immer wieder die Botschaft in den Vordergrund rücken. Hilf uns wirklich einfach hier in dieser Welt, die Menschen auf dich aufmerksam zu machen, ihnen zu sagen, dass du am Kreuz für sie gestorben bist und ihnen wirklich die Möglichkeit der Erlösung anzubieten. Danke, dass du uns liebst und dass du Gemeinde baust. Amen.